Ja, vielen Dank an den Chor, extra ausgesucht, würde ich sagen. Ute, die haben für dich gesungen heute Morgen schon, für dich gebetet, die Anke hat dich begrüßt, der Chor hat ein fröhliches Flötenstück ausgesucht. Irgendwie stehst du heute doch im Mittelpunkt, gell? Und dann haben wir in die erste Reihe, ich sage, das ist irgendwie der Hammer. Ich freue mich wirklich, ich freue mich. Ich habe so viele schöne Begegnungen jetzt gehabt mit dir, die Zeit, seit der wir uns jetzt kennen, dass ich das großartig finde, dass du diesen Schritt gehst, das ja ein Schritt bedeutet für dich. Und als ich mir überlegt habe, was predige ich, da war im Grunde das nicht von vornherein frei für mich, sondern es stand schon lange fest, es gibt eine dreiteilige Predigtreihe zum Thema, das verzeihe ich dir nie. Dann habe ich gedacht, oh, das kann ich jetzt nicht der Ute sagen, das verzeihe ich dir nie. Aber zur Gliederaufnahme dachte ich schon, ist dieses Thema, das ist ja schon Anklang in allem. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir schuldig werden einander? Durch eine Schule des Glaubens und des Lebens, das auch miteinander in der Gemeinde zu schaffen und hinzubekommen. Wie ist das mit dem Unangenehmen sozusagen? Insofern dachte ich, das passt wunderbar. Und als wir uns diese Woche nochmal oder die letzten Tage nochmal unterhalten hatten und ein ehrliches, schönes Gespräch hatten, dann denke ich, du wirst diese Stelle finden heute in meiner Predigt, die ich schon angekündigt habe bei unserem Telefonat. Ein Mann kommt von der Kirche nach Hause. Seine Frau fragt ihn, na, wie war's denn heute im Gottesdienst? Gut. Ja, und was habt ihr gemacht? Ja, wir haben gesungen. Ja, das kann ich mir denken. Erzähl mir mal was vom Pfarrer. Ja, der hat gepredigt. Ja, und jetzt erzähl mal, worüber hat er denn gepredigt? Über die Sünde. Ja, und was hat er gesagt? Er war dagegen. Zwei Dinge lerne ich aus diesem äußerst aufschlussreichen Dialog. Erstens, diesem Mann muss man alles aus der Nase ziehen. Zweitens, der Pfarrer ist gegen die Sünde. Und da der Gegenstand einer Predigt weniger die Kommunikation innerhalb einer Ehe ist, bleibt mir dann nur noch das mit der Sünde. Wollte man jetzt aber diese beiden Dinge miteinander verknüpfen, also Kommunikation in der Ehe und Sünde, könnte man fragen, ob es Sünde ist, wenn in einer Ehe nicht oder unzureichend miteinander gesprochen wird. Das lasse ich aber für heute mal außen vor. Das mit der Sünde scheint für viele ein unangenehmes Thema zu sein. Manche fühlen sich, sobald dieses Wort fällt, irgendwie unwohl. Manche haben schon allein beim Hören dieses einen Wortes den Eindruck, dass nichts Rechtes an ihnen dran sei. Andere kommen sich in der Kirche beim Stichwort Sünde ewig bescholten und kritisiert vor. Darum will ich bei der Sache mit der Sünde mal etwas die Luft rausnehmen. Denn klar ist doch eines, wir sitzen damit alle im selben Boot. Alle. Jede von uns ist eine Sünderin. Jeder von uns wird an anderen schuldig. Ohne Ausnahme. Es gibt keine Ehe, keine Familie, keine Freundschaft, keine Beziehung in der Gemeinde, wo man ohne schuldig zu werden aneinander vorbeikommt. Und gerade an den Menschen werden wir übrigens am meisten schuldig, die wir am meisten lieben. Eigenartig. Gerade an denen. Wir verletzen und demütigen, wir vergessen und übersehen, Wir sind schlecht drauf und machen Sachen, die wir nicht einmal selbst gut finden. Und damit sitzen wir tatsächlich alle im selben Boot. Herzlich willkommen. Alle im selben Boot. Das verbindet uns miteinander. Die Schuld gehört zu uns allen, wie das Essen und das Trinken müssen. Schuld gehört zu uns, wie das Sterben müssen. Und ich finde es entlastend, sich das mal klar gemacht zu haben, wir sitzen damit alle im selben Boot. Damit will ich die Luft rausnehmen. Und doch ist das mit der Sünde alles andere als harmlos. Es gibt Menschen, die müssen durch andere verbockt Berge von Verletzungen abtragen. Sie sind tief in ihrer Ehre, in ihrem Scham, ihrer Seele verletzt. Und denen gegenüber, die ihnen das angetan, die ihnen Herz, Knochen oder Seele verletzt und gebrochen haben, hört man manches Mal den Satz, das verzeih ich dir nie, was du mir da angetan hast. Und klar ist damit, es ist etwas zwischen zwei schwierig geworden. Es steht etwas zwischen ihnen, was nicht einfach wieder zu kitten ist, wo man nicht einfach unbekümmert und unbeeindruckt weitermachen kann wie bisher. Das verzeih ich dir nie. Man muss jetzt aber sicher noch einmal unterscheiden in der Intensität von Schuld. Es ist ein Unterschied, ob jemand so wehgetan wurde, dass er sich ein Leben lang davon nicht mehr erholt, oder ob jemand ein kurzes Entschuldigung sagen kann, um etwas aus der Welt zu schaffen. In aller Regel merkt man, wenn zwischen sich und einem anderen etwas nicht stimmt. Wir haben da so eine Sensorik. Etwa, wenn ich mich im Modus des Spießrutenlaufs befinde, also wenn ihr aus welchen Gründen auch immer einem anderen aus dem Weg geht oder sich bei euch ein unangenehmes Gefühl einstellt, wenn euch jemand über den Weg läuft, dann ist da meist was unklar anzusprechen, auszuräumen, womöglich auch zu vergeben. Unsere dreiteilige Predigtreihe zum Vergeben, die heute beginnt, verstehe ich als einen Anstoß, bei uns selbst darauf einmal wieder zu achten. Ich möchte einen Anstoß geben, sich im Vergeben zu üben. Es soll Gelegenheit sein, auch einen Schritt auf einen anderen zuzugehen. Es soll Gelegenheit sein, Schuld und Beschwernisse loszuwerden. Gelegenheit sein, Entschuldigung zu sagen, dort, wo es dran ist und dort, wo die Zeit dafür reif ist. Versteht also so diesen Beginn der dreiteiligen Predigtreihe. Denn für die Qualität unseres Lebens ist die Sache mit der Vergebung entscheidend. Entscheidend, wie wir gelernt haben, damit umzugehen, wenn uns andere etwas angetan, wenn sie uns verletzt, uns übersehen, wenn sie einem schuldig geworden sind. Und von einer Möglichkeit, damit umzugehen, habe ich ja schon gesprochen. Das verzeih ich dir nie. Das ist die mit Abstand schlechteste aller Möglichkeiten. Nun aber lese ich uns zuerst zwei Verse aus dem Buch des Matthäus-Evangeliums. Im 18. Kapitel steht eine ganz kleine Gesprächsnotiz zwischen Jesus und dem Kapitän der Jünger. Dem Petrus. Ganz kurz. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Drei Dinge scheinen mir zentral wichtig zu sein. Ich habe sie euch mitgebracht. Schuldig werden ist der Normalfall. Petrus kommt zu Jesus, er hat eine Frage dabei, die ihn beschäftigt. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der mir sündigt, vergeben? Das Erste, was wir in dieser Frage des Petrus schon allein sehen, schuldig werden ist der Normalfall. Schuldig werden ist das Selbstverständliche. Schuldig werden ist das Unumgängliche. Petrus stellt das schon allein mit dem Stellen seiner Frage ganz nüchtern fest. Das ist für ihn keine theoretische Frage, sondern eine ganz lebenspraktische. Schuldig werden ist der Normalfall. Darüber müssen wir nicht reden. Das ist so sicher wie 1 und 1, 2 ist. Dass wir uns verletzen, dass wir uns wehtun, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es sei denn, wir gehen allen rigoros aus dem Weg. Rigoros. Kein Kontakt. Kein Gespräch. Kein Versprechen, das wir uns geben. Rigoros. Dann passiert das nicht. Doch. Auch dann werden wir aneinander schuldig. Denn wenn wir uns aus dem Weg gehen, rigoros, keinen Kontakt haben, rigoros, uns kein Versprechen geben, bleiben wir uns Freundlichkeit schuldig. Dann bleiben wir uns einen Gefallen schuldig. Dann bleiben wir einander eine Unterstützung schuldig. Oder ein gutes Wort. Oder Erbarmen schuldig. Für Petrus ist also nicht die Frage, ob wir aneinander schuldig werden, sondern lediglich, wie oft wir uns vergeben sollen. Ich komme gleich darauf zurück, möchte aber zuerst noch fragen, wie es eigentlich passiert, dass wir auch in der Gemeinde aneinander schuldig werden. Wie passiert das? Ich tippe das nur ganz kurz an, das ist so facettenreich, das ist unglaublich. Nur ganz kurz. Ein ganz schönes Beispiel dafür ist, Menschen verletzen einander, wir verletzen einander, weil wir aneinander Erwartungen haben. Also ein wunderbares Beispiel dafür ist der Kirchenputz. Am Kirchenputz kann man ganz vieles Geistliches erklären. Also der Kirchenputz. Könnt ihr euch vorstellen, es muss die Kirche geputzt werden. Und da gibt es einen nun in der Gemeinde, der denkt über den anderen in der Gemeinde, der könnte doch mal beim Kirchenputz helfen. Das hat derjenige bisher noch nie gedacht, dass er beim Kirchenputz helfen könnte. Obwohl er all die Jahre auch seinen Dreck hier reinbringt. Das Problem also nun, die Erwartung des einen wird von dem anderen nun aber nicht erfüllt. Das ist ein Problem. Die Erwartung des einen wird von anderen nicht erfüllt. Der kommt nicht zum Putzen. Der kommt nie zum Putzen. Das heißt, der weiß auch nichts davon, dass der eine diese Erwartung an ihn hat. Wenn es nun ganz schlecht läuft zwischen diesen beiden, dann kocht es irgendwann über. Wenn es weniger schlecht läuft, kann der, der die Erwartung hat an den anderen, dass er mithelfen sollte, nicht mehr unvoreingenommen mit diesem anderen umgehen. Nicht mehr unvoreingenommen. Es steht etwas Kleines zwischen ihnen. Der muss doch eigentlich jetzt mal beim Kirchenputz helfen. Menschen werden einander schuldig, weil sie Erwartungen aneinander haben. Und Menschen werden schuldig aneinander, weil es die anderen nicht wirklich interessiert, wie es eigentlich in einer Gemeinde dazu kommt, dass es immer so schön geputzt ist. Darf ich euch mal kurz bitten, die putzen hier, könnt ihr euch mal melden? Richtig nach oben bitte. Wir danken euch. Wir danken euch. Auch die, die meinen, noch nie daran gedacht haben, wie selbstverständlich das ist. Wir entschuldigen uns für euch. Übrigens, die Ute habe ich zum ersten Mal beim Kirchenputz kennengelernt. Sie meinte so sinngemäß, ich hoffe, ich kriege es noch so richtig zusammen. Gell? Sie meinte, also wenn ich hier dazugehören will, dann gehört das Putzen dazu. Das war ihre Logik. Jeder Mensch hat also Erwartungen an andere, mit denen er zusammenlebt. Das ist auch normal, aber er hat nicht das Recht, seine Erwartungen an den anderen absolut zu setzen. Menschen verletzen einander, weil sie einander Erwartungen haben, die diese nicht erfüllen können oder auch wollen. Und Menschen verletzen einander, weil sie das Nicht-Selbstverständliche, also die geputzte Kirche, Nicht-Selbstverständliche für selbstverständlich halten. Menschen verletzen einander, noch ein zweiter Punkt, den ich nur ankratzen will, weil sie gedankenlos sind. Verletzungen beruhen oft auf Gedankenlosigkeit, immer dann, wenn man sehr mit sich selbst beschäftigt ist oder mit eigenen Dingen, Zielen, Problemen, Aufgaben beschäftigt ist, dann ist die Gefahr da, dass alle anderen um mich herum ich ganz leicht aus dem Blickfeld verliere, weil meins ist ja das Allerwichtigste. Passiert man manches Mal auch. Letztens auch wieder kam einer auf mich zu. Ich bin voll mit meiner, fokussiert auf mein Ding. Und dann sagt er, am Ende des Abends, sag mal, hast du was gegen mich? Du hast mich gar nicht begrüßt am Anfang. Ich habe ihn nicht gesehen. Wer fokussiert ist auf sein Ding, der übersieht, und das ist jetzt noch minimal, ja, ihr könnt euch andere Beispiele dazu denken. Da passiert etwas, wenn ich andere übersehe. Wir werden so aneinander, gar mit keiner bösen Absicht. Man ist eben mit sich und seinem Ding beschäftigt. Menschen verletzen einander, weil sie gedankenlos sind. Also das Erste, was mir wichtig war, hier oben steht's: Schuldig werden ist der Normalfall. Das passiert, das ist nicht einfach so zu vermeiden und das will ich auch nicht. Etwas Zweites lerne ich aus der Gesprächsnotiz zwischen Petrus und Jesus. Vergeben tut gut. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? So fragt Petrus. Für Petrus ist es also selbstverständlich, dass Menschen einander schuldig werden. Und genauso selbstverständlich ist es für ihn, zu vergeben. Vergeben ist eine große Tugend. Ach, wie herrlich ist es. Wie herrlich ist es, wenn jemand dir gegenüber, an den du schuldig geworden bist, nicht nachtragend ist. Wie herrlich ist es. Petrus war Jude. In seiner jüdischen Erziehung herrschte die Meinung vor, dass Gott dem Menschen die gleiche Sünde, die er tut, 2 bis 3 Mal vergibt. Und dies versuchte man nun auch auf den menschlichen Umgang sozusagen zu übertragen. Also 2 bis 3 Mal dasselbe zu vergeben, war die übliche Praxis. Wenn Petrus Jesus fragt, ob 7 Mal jetzt zu vergeben genügt, machte er Jesus einen, wie er sicher meinte, einen echt sensationellen Vorschlag. 7 Mal dasselbe zu vergeben. Wir werden ihm das sicher beipflichten. Reicht zwar nicht für eine Ehe aus. Petrus war verheiratet. Aber doch wohl für den Umgang mit einem anderen Bruder oder einer Schwester. So meinte er. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Petrus dachte womöglich, mit der Verdreifachung seiner Vergebungsbereitschaft, 7 Mal also, eindrücklich nachgewiesen zu haben, was er von seinem Lehrer Jesus schon alles gelernt hat. Und Petrus sah Jesus schon vor sich, wie er ihn anerkennend auf die Schulter klopfte und Jesus zu ihm sagte, es war doch nicht alles vergeblich, was ich euch versucht habe beizubringen. Halten wir fest, für Petrus ist Vergeben eine Selbstverständlichkeit. Und damit ist er aufgewachsen. Dazu ist er bereit, das will er. Wenngleich er von einer Grenze spricht, die es zu setzen gilt. Und die Grenze übrigens gibt es deshalb, damit nicht einer mit einem anderen ein anhaltend böses Spiel treibt. Die Grenze irgendwie hat auch ihr Recht. Da müssen wir mal noch schauen. Ob Petrus übrigens davon gewusst hat, dass wer vergibt, gesünder bleibt? Tatsächlich, gesünder bleibt. Es ist nachgewiesen, wer vergibt, lebt gesünder und glücklicher. Vergeben tut einfach gut. Das hat eine Studie der kalifornischen Stanford-Universität ergeben. Verzeihen reduziert sämtliche Stresssymptome von Kopf- und Magenschmerzen bis hin zu Müdigkeit und Schwindel. Der Blutdruck und der Puls sinkt, die Muskelverspannungen nehmen ab. Das ist der Grund, weshalb Menschen, die verzeihen können, an weniger Gesundheitsbeschwerden leiden als jene, die nachtragend sind. 260 Teilnehmer, allesamt aus verschiedenen Gründen verbittert und gekränkt, erhielten 1,5 Monate lang je 90 Minuten Vergebungsunterricht pro Woche. Sowohl der Körper als auch die seelische Verfassung der Teilnehmer verbesserte sich nachweislich. Wir halten fest, es tut gut zu vergeben. Es ist gut, vergebungsbereit zu sein. Also wenn du dir mal was Gutes tun willst, dann vergib. Und etwas Drittes lerne ich noch aus dem Gespräch. Bleibe bereit zu vergeben. Ich hatte gesagt, Petrus sucht bei den 7-mal eine neue Grenze. 7-mal ist wirklich gut, wirklich gut. Das ist echt großzügig, 7-mal. Und dass er dabei mit seinem Vorschlag nun aber auf Jesu Korrektur stößt, hätte er wohl nicht gedacht. Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Diese Antwort ist nun wirklich ein typischer Jesus. 70-mal 7-mal. Seine Rechentafel hatte Petrus gerade nicht zur Hand. 70-mal 7-mal. Eine so hohe Zahl, so vergebungsbereit, das ist unerhört viel und oft. Das ist mehr als 3-mal, mehr als 7-mal. Das ist Jesus mal. Vor 14 Tagen kam eine Geschichte im Schwäbischen Tagblatt. Anna Zalasna, heute 93 Jahre alt. Anna wächst im Südosten Polens auf. Der Vater arbeitet bei der Eisenbahn, ihr Lieblingsbruder spielt Geige. Anna schafft mit 12 die Aufnahmeprüfung ins Musikkonservatorium. Das ist im Juni 1939. Der Krieg liegt schon in der Luft. Als schließlich Bomben fallen, flieht ihre Familie zuerst mit dem Zug nach Warschau. Durch Beschuss verliert sie ihr linkes Bein. Später kommt sie ins Vernichtungslager. Die ersten Stunden dort prägen sich ihr am stärksten ein. Hunderte Menschen, eingepfercht in eine Baracke, wehklagen und schreien. Auf ihrem Unterarm trägt sie nunmehr seit 77 Jahren die Häftlingsnummer 47628. Sie erzählt heute noch vom Grauen in Auschwitz. Als die Kapazität der Krematorien nicht mehr ausreichen, müssen die Häftlinge Gruben graben. O Jesus Maria, sagt Anna Zalasna im Gespräch mit der Journalistin. Den Geruch von verbranntem Menschenfleisch werde ich immer in der Nase behalten. Und als sie gefragt wird, ob sie als Überlebende bei alledem einen Gottesglauben bewahren konnte, antwortet sie zögernd, klopft sich mit 3 Fingern an die Brust. Irgendeine Kraft war da, tief im Innern. Nach ihrer Befreiung aus dem Vernichtungslager beginnt für sie ein zweites Leben als Kunsthistorikerin an der Akademie der Wissenschaften in Warschau. Den Tätern hat Anna verziehen. Sie meint, wer nicht verzeihen kann, behält alles bei sich. Damit quäle man sich nur selbst. Wenn Anna Salasna ihren Peinigern verzeihen kann, dann sollten wir es im Namen Jesu auch können wollen. Wollen. Ich sage uns und meine das nicht billig. Bleibe bereit zu vergeben. Jesus sprengt mit seiner Antwort den schon großzügigen Vorschlag des Petrus. Petrus wollte eine Grenze setzen. Vergeben bis hierher und nicht weiter. Jesus meint 70 mal 7 mal. Bleibe bereit zu vergeben. Das war für Petrus neu. Jesus sagt uns, bleibe bereit zu vergeben. Bleibe vergebungsbereit. Damit wir das noch besser verstehen, erzählt Jesus uns am nächsten Sonntag das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, besser bekannt als der Schalksknecht. Heute nehmen wir mit, schuldig werden ist der Normalfall. Vergeben tut gut. Bleibe bereit zum Vergeben. Amen.